Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ja, liebe Gemeinde hier in Bogenhofen, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann. Ist schon wieder ein Zeitel her. Das ist immer schön. Ich möchte auch alle am Livestream herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ja, adventistische Identität war auch immer missionarische Identität. Und ich möchte euch im Namen der Buchevangelisten die Grüße übermitteln und euch auch danken für eure Gebete für uns. Und es ist ja spannend in der Zeit, was wir so erleben momentan. Die Menschen sind sehr, sehr offen, die wir so treffen. Und wer unseren Kanal noch nicht kennt, wir haben einen Telegram-Kanal. Schaut einfach mal rein, gebt Buchevangelisation ein. Sind immer spannende Erfahrungen. Wirklich gewaltig, was sich momentan tut. Ich möchte mit euch heute über ein sehr interessantes Thema nachdenken. Das Thema ist das Geheimnis einer stabilen Persönlichkeit. Nun, wenn ich so unterwegs bin als Buchevangelist, dann erlebe ich immer wieder, dass die Menschen, vor allem in den Firmen, mir sagen, ja, wir haben ein Problem mit Führungskräften. Erst kürzlich war ich bei einem Mann, der Manager ist von einer großen Shopping City. Und wir sitzen so, wir unterhalten uns, er ist begeistert von unserem Gesundheitskonzept und ja, er erzählt mir dann und klagt mir so ein bisschen sein Leid. Es rückt nichts nach. Er sagt, es fehlen uns die Fachkräfte, die auch wirklich diesen Druck aushalten. Stabile Persönlichkeiten. Und das ist das, was wir so merken immer wieder. Und ja, die Gemeinde ist ein Stück weit auch Abbild der Gesellschaft. Und wir merken das auch in unseren Gemeinden. Wir brauchen stabile Persönlichkeiten. Menschen, die sich einsetzen, die nicht ausbrennen, die dem Druck auch standhalten können. Ich möchte mit euch heute ein paar Dinge anschauen, die sehr interessant sind. Es war der 7. Dezember 1941. Die Kampfflugzeuge der kaiserlich-japanischen Marine waren auf dem Weg zum US-Flottenstützpunkt im Südpazifik, Pearl Harbor auf Hawaii. Und nachdem sie ihre tödliche Fracht abgelassen hatten, da war eine große Zerstörung in diesem Hafen. Viele Schiffe waren gesunken, viele Soldaten hatten ihr Leben verloren. Das Ergebnis war, dass die USA nun offiziell in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Erleben wir, sind auch in einem Krieg. Wir stehen auch in einem Krieg und ich meine nicht den Krieg in der Ukraine, ich meine auch nicht den Krieg im Nahen Osten, ich meine auch nicht das, was daraus entstehen könnte. Ich meine den Krieg, den jeder Gläubige erlebt, jeden Tag. Den Krieg mit dem Feind Gottes und mit dem Feind der Menschen. Ich bin viel unterwegs und war ich mit einem Freund unterwegs, der hört gerne Hörbücher. Und er hatte ein Hörbuch da, sehr interessant, ein Spiegel-Bestseller, Rüdiger Maas. Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Sehr interessantes Buch. Ich glaube, er ist kein Christ. Ich teile jetzt auch nicht jeden Gedanken, aber es sind einige gute Gedanken. Es geht vor allem darum, was die modernen Medien, die Handys, die Smartphones mit uns und unseren Familien so machen. Ein Satz ist mir so in Erinnerung geblieben. Er sagt da Folgendes: Gute Zeiten bringen schwache Persönlichkeiten hervor. Schwache Persönlichkeiten bringen wirtschaftlich schlechte Zeiten. Wirtschaftlich schlechte Zeiten bringen starke Persönlichkeiten und starke Persönlichkeiten bringen dann wieder gute Zeiten und ihr ahnt schon, wie es weitergeht. Es ist so ein Auf und Ab. Und wenn man jetzt so ein bisschen im Kopf nachdenkt, kann man relativ schnell rausfinden, wo wir gerade stehen. Wir hatten eine sehr lange gute Zeit in Mitteleuropa Und es geht doch jetzt, und wenn man so in die Politik schaut oder auch in die Wirtschaft, ja, man merkt, es sind Persönlichkeiten, die vergessen relativ schnell, was sie gestern gesagt haben oder sind auch sonst so ein bisschen schwer zu greifen. Gute Zeiten bringen eben schwache Persönlichkeiten hervor. Das Schöne für mich ist, dass Jesus eine Lösung dafür hat. Und ich lade euch ein, mit mir das Buch Jeremia aufzuschlagen. Jeremia, Kapitel 31. Jeremia 31, wir haben da schon den Vers 3 gelesen. Und ich lese noch einmal diese ersten Verse. Das ist sehr, sehr spannend, was da steht. Da sagt Gott Folgendes. So spricht der Herr, ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Und jetzt sagt Gott, ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich glaube, Luther übersetzt Güte. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel. Also Israel war ganz sicher keine Jungfrau. Israel hat, wann immer es irgendwie nötig war, Hurerei getrieben mit den Völkern und den Göttern der Völker ringsum. Aber Gott in seiner Liebe und Gnade, in seiner ewigen Liebe sagt, ich habe gute Gedanken mit dir, ich liebe dich. Und darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und ich will dich wieder aufbauen. Da ist ein Volk in der Wüste. Vielleicht bist du auch gerade in der Wüste. Vielleicht fragst du dich auch, was ist in meinem Leben gewesen? Wisst ihr, das Leben ist schon sehr komplex und hat viele Facetten. Und manches im Leben ist wirklich hart. Und ich habe Menschen getroffen und treffe sie immer wieder, die sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe so viel Schlimmes erlebt in meinem Leben. Ich kann nicht mehr. Das ist so ungefähr, wie wenn man so einen schönen Apfel hier hat und da beißt jemand was ab. Ist gut. Und dann wird dieser Apfel hingelegt, weil man sagt, naja, vielleicht finde ich noch einen schöneren. Und so geht es vielen Menschen. Vielleicht hast du etwas Ähnliches erlebt, vielleicht hast du in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit Missbrauch erlebt, dann ist das so, dass da etwas fehlt. Vielleicht hast du falsche Entscheidungen getroffen in deinem Leben, bist Wege gegangen, die nicht ganz ideal waren. Schön, dass du da bist. Vielleicht hast du einen Partner gehabt, von dem du geglaubt hast, er ist der Partner, und er hat dich nur angebissen, gebraucht, missbraucht, benutzt. Es gibt viele Facetten und das Leben ist brutal. Und wenn man diesen Apfel hier so liegen lässt, noch ist er schön, aber nach kurzer Zeit, wenn ich hier durch die Reihen gehen würde, ich glaube, die meisten würden dankend ablehnen. Ja, das Leben ist oft sehr hart und sehr brutal, aber die gute Nachricht ist, und das möchte ich heute hier mitgeben, Gott hat ein Versprechen gegeben und nicht nur eines. Gott hat gesagt, wenn dein Leben so ist, wenn du etwas in deinem Leben erlebt hast, was dich daran hindert, dein Potenzial auszuschöpfen, das zu tun, was Gott eigentlich mit dir vorhat, ob selbst verschuldet oder auch nicht, dann sagt Gott dir, ich liebe dich mit ewiger Liebe. Und weil ich dich so sehr liebe, werde ich das, was da kaputt gegangen ist, was da fehlt, ich werde es mit Fleisch ausfüllen, ich werde es wieder ganz machen. Und Gott gebraucht hier ein Bild und ich finde es so schön. Er sagt, und er gebraucht dieses Bild einer Jungfrau. Ihr Lieben, wenn eine Frau, eine junge Frau mit einem Mann schläft, dann ist sie keine Jungfrau mehr. Und das wird auch nicht einfach wieder. Außer bei Gott, im geistlichen Sinne. Gott ist der Einzige, der wiederherstellen kann, der diese Verletzungen, diese Schäden wieder neu machen kann und will, wenn du dich darauf einlässt. Er sagt, ich will ich will es tun. Ich verspreche dir heute, ich will es in deinem Leben tun. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich in meiner Arbeit als Buchevangelist immer wieder Menschen treffe, die das erlebt haben, die gläubig geworden sind, die Jesus gefunden haben und die den schlimmsten Missbrauch überwunden haben durch Jesu Kraft. Es ist ein großes Wunder. Er sagt, ich will dich wieder aufbauen. Ich will das wiederherstellen. Ich will dich aufgebaut darstellen, du Jungfrau Israel. Gott stellt wieder her. Das ist die wunderbare zentrale Botschaft. Als die Amerikaner in den Krieg eintraten, da wurde es heftig im Südpazifik oder überhaupt im Pazifik. Und die Japaner hatten natürlich ihre Funksprüche chiffriert, damit man sie nicht versteht. Jeder Funkspruch wurde mit einer doppelten Kodierung versehen. Das waren dann am Ende so 6 Zahlenketten aneinander und die Amerikaner verstanden gar nichts. Sie erhielten unzählige Meldungen über Funk, aber nichts verstanden sie davon. General oder Admiral Yamamoto, der japanische Oberbefehlshaber der Flottenverbände, er war sich sicher, dieser Code ist nicht zu knacken. Und die Amerikaner ihrerseits suchten nun die besten Leute. Sie suchten im ganzen Land und sie fanden Leute, die waren genial. Da gab es einen, der war wirklich ein ganz besonderer junger Mann, ein junger Offizier. Joseph Rochefort hat er geheißen, ein Kryptologe. Das war so einer, der konnte querdenken. Ah, das darf man heute nicht mehr sagen. Aber der hat so Kreuzworträtsel so intuitiv gelöst. Der hat sich da so reingedacht und hat Leute gesammelt und die waren richtig gut. Und er hat sich das alles angeschaut. Er war ein Japan-Spezialist. Er kannte die Amerikaner durch und durch. Und er studierte sie. Er schaute sich ihre Strategien an. Er war ein Meister darin. Und so setzte er seine Flottenverbände überall ein und gewann so unheimlich viel Land. Die Japaner hatten ja das Problem, sie brauchten Rohstoffe ohne Ende, aber Japan hat kaum Rohstoffe. Und so nahmen sie ein Land nach dem anderen ein. Es war unheimlich schnell, dieser Vormarsch. Die Amerikaner hatten nicht viel dem entgegenzusetzen. Könnte es vielleicht sein, dass der Feind auch unseren Code irgendwie knacken will? Könnte es sein, dass er ihn vielleicht schon in deinem Leben geknackt hat? Ich meine hier und rede hier von dieser geistlichen DNA, von dem, was uns ausmacht, unsere Verbindung zu Gott. Könnte es sein, dass er es gestört hat? Ich habe einen Bibelkreis. Gibt es Bibelkreise in Bogenhofen? Darf ich mal sehen? Gibt es Bibelkreise? Haben wir Bibelkreise? Darf ich mal? 1, 2, 3, es sind ein paar Hände, sehe ich. Es ist zu wenig, eindeutig zu wenig. Ihr Lieben, gründet Bibelkreise. Es ist eines der besten Mittel, um mit Menschen Gemeinschaft zu haben, um selber zu wachsen. Wenn ihr am schnellsten wachsen wollt, dann macht selber einen Bibelkreis, leitet den. Vielleicht hast du ein schönes Zuhause, das du bereitstellen kannst. Dann stell dein Zuhause bereit. Es gibt viele Leute, die hier auch so einen Bibelkreis leiten können. Das ist wirklich toll. Ich sag's euch, es ist toll, was man alles erleben kann. Wir haben einen Online-Bibelkreis, also das geht auch online. Ich mache das schon viele Jahre. Ich merke da auch gar keinen Unterschied. Auf jeden Fall habe ich neulich etwas erlebt, da sind mir die Augen aufgegangen. Das war wirklich spannend. Und zwar haben wir den Jeremia angeschaut. Und ganz am Anfang vom Jeremia haben wir etwas gelesen. Und zwar ist das die Berufung vom Jeremia. Wir lesen das und ich möchte es mit euch auch kurz anschauen. Das ist wirklich spannend. Da wird am Anfang berichtet, wer Jeremia ist. Jeremia, das Wort Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot im Land Benjamin. Und wir sehen, wann hat er gelebt und unter welchen Königen und so weiter. Und dann heißt es hier im Vers 4, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Und wir lesen das so, und das ist ja spannend, in dem Bibelkreis, da kommen ja verschiedene Sichtweisen zusammen. Man trägt zusammen, was man so denkt, jeder steht an einem anderen Punkt. Das macht echt Spaß. Und dann lesen wir den Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und ich stelle dann immer so Fragen, was lest ihr da, wie geht's euch damit und so. Es ist immer toll, so Fragen zu stellen und es kommt nichts. Normalerweise reden die Leute bei mir. Oh, das ist eine richtig schöne Gemeinschaft. Und es kommt nichts. Absolutes Schweigen. Und ich denke mir, ja, was ist los? Und dann stelle ich natürlich die Fragen anders, nicht? Versuche mich hier irgendwie ranzutasten und es kommt nichts. Und dann traut sich jemand und sagt, ja, also die Frage war so, was nehmen wir da mit? Können wir da etwas für uns irgendwie mitnehmen? Und es kam dann so, ja, das ist ja der Prophet Jeremia hier. Und das ist er ja auch. Es ist seine Bekehrung oder seine Berufungsgeschichte. Und sie sagten dann, ja, aber das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin ja nicht der Prophet Jeremia. Und das stimmt natürlich auch in gewisser Weise. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Könnte es sein, dass der Feind es geschafft hat, dass wir Texte aus der Bibel mit so viel Ehrfurcht lesen? Also ich meine, der Prophet, das ist schon, ja, das ist schon sehr hoch. Dass wir es nicht mehr für uns adaptieren können. Ihr Lieben, als ich das erste Mal, ich habe euch das letzte Mal, als ich da war, meine Lebensgeschichte ein bisschen angerissen. Als ich das erste Mal den Jeremia gelesen habe, da habe ich so gelesen. Ehe ich dich, Alex, im Mutterleib bildete, habe ich dich, Alex, ersehen. Und bevor du, Alex, aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ihr Lieben, wenn wir diese Texte und auch diesen nicht auf uns beziehen, dann berauben wir uns. Ihr Lieben, das ist hier ein Beispiel, was passiert. Und egal, was du in deinem Leben erlebt hast, und manche haben wirklich schlimme Dinge erlebt, und da kann man sich schon fragen, ja, warum lässt Gott das zu? Egal, was du erlebt hast, du darfst eines wissen, du bist kein Zufallsprodukt. Du bist von Gott gewollt. Ehe ich dich, und du darfst deinen Namen einsetzen, ehe ich dich im Mutterleib bildete, also noch bevor deine Mutter und dein Vater zusammengekommen sind, noch bevor sich die Ei- und die Samenzelle verbunden haben, bevor das Leben anfing zu pulsieren, hat Gott dich schon ersehen und hatte einen Plan mit dir. Noch bevor. Du kannst nicht sagen, an mir ist es vorübergegangen. Es ist ein Zufallsprodukt. Meine Eltern haben mich nicht gewollt. Gott hat mich auch nicht gewollt. Ich bin total daneben. Nein! Die Bibel sagt nein. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, bevor du das Licht der Welt erblickt hast, deinen ersten Schrei getan hast, hat Gott dich schon geheiligt, abgesondert für einen besonderen Part. Etwas, was nur du kannst. Nur du kannst das, weil du hast Gaben bekommen von Gott. Du hast ganz spezielle Fähigkeiten. Du hast ein ganz spezielles Wesen. Und nur du kannst gewisse Menschen erreichen. Aber der Feind lässt es nicht zu. Er will das stören. Er will uns wegbringen, von klein auf, durch die schlimmsten Dinge. Damit wir unser Potenzial nie erreichen. Lass es nicht zu. Bitte Gott, dass er dir hilft, dein Potenzial auszuschöpfen. Es steckt so viel in dir drin. Gott hat alles hineingelegt und er möchte dich zu einem Propheten für die Völker machen. Also spätestens jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, Alex, das ist zu viel. Da gab es Propheten, ja, aber ich bin kein Prophet. Ach so, wirklich? Wie ist das denn mit dem dritten Elia? Haben wir nicht den Auftrag, das Wort Gottes, die Botschaft Gottes der letzten Zeit zu bringen als Adventgemeinde? Ist das nicht unsere Identität? Adventistische Identität war immer missionarische Identität. Lass es nicht zu, dass der Feind dir deine geistliche DNA raubt. Lass es nicht zu, dass er dir dein Urvertrauen in Gott nimmt. Wisst ihr, wie viele Geschwister das nicht mehr glauben? Am Ende von diesem Bibelkreis kam eine ältere Schwester schon, die ein Vorbild auch ist. Und sie sagte, weißt du, Alex, als ich ein Kind war, da habe ich diesen Vers oder diese Verse genau so gelesen und verstanden, wie du es jetzt gesagt hast. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe meines Lebens, habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Dass diese Texte mir gelten, dass ich meinen Namen einsetzen darf. Was passiert in unseren Gemeinden? Warum kommen wir dahin, dass wir als Kinder das noch annehmen und glauben können und irgendwann wir es aus den Augen verlieren? Ihr Lieben, das darf nicht passieren. Kinder, lasst euch das nicht rauben. Diesen Glauben, diesen kindlichen Glauben an Gott, setzt euren Namen ein. Ich bitte euch darum. Lasst euch eure geistliche DNA nicht rauben. Dieses Urvertrauen. Denn nur das stärkt die Persönlichkeit. Nur so kannst du eine gesunde, stabile Persönlichkeit werden. Und egal, was du erlebt hast, Gott möchte dir helfen. Ich habe euch das letzte Mal erzählt, dass ich nicht reden konnte und nicht lesen konnte. Gott kann alles machen, wenn du ihm vertraust. Wenn du sagst, Herr, ich gebe dir mein Leben, ich gebe es dir heute. Mach du etwas aus mir. Er wird es tun. Joseph Rochefort saß in einem Keller und sie haben damals noch geraucht. Es war ein Nebel, fast undurchdringbar. Und sie haben sich Gedanken gemacht über die Codes. Und er war Japan-Experte, kannte japanische Sprache sehr gut. Also Kinder lernen Sprachen. Und er fand einige Dinge heraus. Die Japaner, sehr höflich, benutzten immer dieselben Phrasen. Sie verwendeten auch als Gewohnheitsmenschen immer dieselben Stellen, dieselben Codes aus den Büchern. Es gab so ein Codebuch, wo man dann die Zahlen gegenlesen konnte und das so dechiffrieren konnte. Und so kam er auf gewisse Wörter und er begann damit, dieses Codebuch der Japaner nachzubauen. Und weil die Japaner so schnell vorrückten, konnten sie nicht immer ein neues Codebuch überall hinschicken auf die entlegenen Inseln. Und es ging jetzt darum, ein Wettlauf, wo werden die Japaner als nächstes angreifen? Überall waren sie die Ersten. Yamamoto war ein Genie und er schickte sie hierhin und dorthin und hier ist ein Riesengebiet, der Pazifik. Und dann hatte Rochefort einen Gedanken. Da war ein Code und er sagte, das ist der Flottenstützpunkt Port Moresby. Und er ging nicht zu seinem Vorgesetzten, sondern er ging zum Admiral Nimitz. Und das war ein Mann, es braucht manchmal die richtigen Leute in der richtigen Position, damit etwas weitergeht. Der sagte, ich vertraue diesem jungen Offizier. Und er schickte seine Trägerverbände dort in diese Richtung und er fing die Japaner ab. Die Flotten vertrafen sich nicht, aber es gab eine große Schlacht mit den Flugzeugen. Und das war das erste Mal, dass die Japaner getroffen wurden, in dem Moment, wo sie sich sammeln wollten und angreifen wollten. Es war eine Pattsituation. Es wurden japanische Träger versenkt. Auch die Amerikaner haben Verluste gehabt. Aber es war wie ein Wendepunkt. Lass es nicht zu. Stell dich heute dagegen. Triff heute eine Entscheidung für Jesus. Es braucht nicht viel. Und dann lesen wir, und ich kann das so gut verstehen, denn dieser Jeremia hier, das ist meine Geschichte, dann lesen wir, dass Jeremia sagt, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Ich bin so dankbar dafür, dass wir das hier in der Bibel haben. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich kann keine Bibelstunden geben. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Ja, vielleicht kannst du es jetzt nicht, aber du kannst es versuchen. Und ich finde es so schön, wie Gott mit ihm umgeht, mit diesem jungen Propheten. Er sagt, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen. Jeremia sagt, aber dann werde ich vielleicht irgendwas erleben, was ich nicht will. Die werden mich verfolgen, Er sagt, fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich treffe immer wieder Geschwister, die sagen, aber ich traue mich nicht. Trau dich. Du brauchst dich nicht fürchten. Gott ist ja mit dir. Und der Herr, und ich sehe, der Jeremia ist noch nicht ganz überzeugt, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich möchte aufbauen und pflanzen. Ich möchte das, was da kaputt gegangen ist, vielleicht auch in deinem Leben, das, was dich hindert, dein Potenzial auszuschöpfen für Gott, das möchte ich wieder in Ordnung bringen. Aber Jeremia ist immer noch nicht so ganz überzeugt. Vielleicht sagt Jeremia, und das ist immer schön in so einem Bibelkreis, da kann man auch mal so einen Text weiterspinnen, da sagt der Jeremia vielleicht, aber was ist, wenn ich dich falsch verstehe, wenn ich es nicht richtig sehe? Und Gott sagt, kein Problem, wir machen einen Test. Gott geht mit ihm und er geht mit uns, er geht mit dir, er geht mit mir. Wir können nicht alles auf einmal, aber Gott ist in einer Schule mit uns. Da sprach der Herr, was siehst du, Jeremia? Vers 11. Da sprach ich sehe einen Zweig eines Wächterbaumes. Super gemacht, Jeremia, das hast du richtig gesehen. Denn ich, Gott, werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Ihr Lieben, ihr braucht gar keine Angst zu haben, ihr braucht euch nicht fürchten. Denn Gott hat versprochen, Gott hat verheißen, er wacht über seinem Wort. Er trägt die Verantwortung. Setze dich ein als Werkzeug, lass dich gebrauchen und sag, Herr, und so habe ich das in der BE gemacht, ich habe gesagt, Herr, ich gehe, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man was verkauft, du bist für das alles zuständig, ich bin einfach da. Und das funktioniert. Ihr Lieben, bitte, probiert es aus. Und dann bekommt Jeremia seine erste Weissagung, also sein erstes Gesicht. Und er soll prophezeien. Der Kessel, der dampfende Kessel vom Norden. Und ich sehe schon, wie der Jeremia verzagt. Und so ist auch nicht leicht, nicht? Du sollst zum König gehen und ihm eine Botschaft des Gerichts bringen. Ja? Und jetzt ist so schön, wie Gott reagiert. Er sagt, komm, fürchte dich doch nicht. Hab Vertrauen, ich bin doch bei dir. Er sagt, du gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Vers 17. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Und Jeremia sagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich traue mich einfach nicht. Ja, man muss manchmal ins Wasser steigen. Gott sagt zu ihm, pass auf, Jeremia, ich mache dich heute zu einer festen Stadt. Und damals im Altertum, so eine feste Stadt, das war schon was. Ja, boah, das, wenn die Feinde kamen, dann hat man sich zurückgezogen in die feste Stadt. Und ich sehe den Jeremia, der überlegt, ja, das ist schon nicht schlecht, aber was ist, wenn sie da reinschießen in die Stadt? So mit Katapulten und so. Und dann sagt Gott zu ihm, na, ich mach dich heute zu einer eisernen Säule in dieser Stadt. Aber das ist schon was, so eine eiserne Säule, ja, das hält schon was aus. Und ich sehe den Jeremia vielleicht immer noch nicht so ganz überzeugt. Vielleicht sagst du, Alex, das hört sich alles toll an und du bist so ein Typ, du kannst das einfach, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Er sagt zu Jeremia, aber der sagt vielleicht, ja, die Mauern, halten die Mauern das aus? Er sagt, ich mache dich heute zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen die Fürsten, gegen ihre Priester, gegen das ganze Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich ankämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Ihr Lieben, ich würde euch gerne heute eine Botschaft bringen, dass ich sage, alles gechillt, macht euch keine Sorgen, ihr könnt euch zurücklehnen. Das wäre nicht lauter. Ja, wenn wir für Gott eintreten, dann wird es auch Kampf geben. Dann wird es auch Situationen geben, die uns vielleicht nicht gefallen. Dann wird es vielleicht Dinge geben, wo wir sagen, boah, das hätte ich nie gedacht. Aber wisse, dass Gott zuletzt sagt, ich bin bei dir. Sie werden gegen dich kämpfen, aber ich werde bei dir sein. Sie werden dich nicht überwältigen können. Das ist ein Versprechen, denn ich, der Herr, habe es gesagt, weil ich dich retten will. Ihr Lieben, was für eine wunderbare Botschaft. Rochefort hat weiter überlegt. Er hat getüftelt. Er hat sich die Wetterdienste angehört. Da hat man immer dieselben Begriffe verwendet. Und letztlich wusste er schon unheimlich viel. Er konnte die Funksprüche immer besser herauslesen, was, wo es hinging. Einzelne wichtige Worte. Und so kam es zur Schlacht um die Midway-Inseln. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ja, das Midway-Atoll. Ihr könnt mal bei Google Maps schauen. Da ist es nur eine Landebahn. Ja, es ist eigentlich so ein verlängerter Teil von Hawaii. Da ist nicht viel. Ein paar Hangars und eine Landebahn. Aber strategisch natürlich interessant. Und sie waren sich nicht sicher. Da haben sie noch eine Finte gemacht. Aber letztlich kam es zu dieser Schlacht um Midway. Und das war der Wendepunkt. Die Japaner wurden immer mehr zurückgedrängt. Yamamoto, das große Genie der Japaner, war immer noch überzeugt, dass sein Code niemals geknackt werden kann. Sei nicht so wie Yamamoto und sei in diesem Gedanken, dass der Feind uns nichts anhat. Der Feind schläft niemals. Er ist beständig dabei. Lass es nicht zu, dass er dir deine DNA raubt, dass er dich in den Grundfesten, in deinem Fundament erschüttert. Haltet am Wort fest, lest gemeinsam das Wort, studiert die Bibel. Es ist so wichtig. Ein letzter Punkt. Ich möchte mit euch ins Matthäus-Evangelium gehen. Matthäus Kapitel 3. Hoppala, da fliegen meine Zettel schon. Matthäus Kapitel 3. Ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Wesentlich für jeden gläubigen Menschen. Da geht es um die Taufe Jesu. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Wir haben das jetzt heute auch so ein bisschen gestriffen. Und ja, eine spannende Szene. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von ihm getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Hätte Jesus sich taufen lassen müssen? Nein. Aber er sagt, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Und ich möchte euch bitten und einladen, dass ihr die Bibel mit ganz neuen Augen lest, wenn ihr es noch nicht macht. Wisst ihr, es ist gut, wenn wir sagen, der Jeremia hatte eine tolle Berufungsgeschichte. Und wenn wir die Geschichte von Jesu Taufe lesen, dann könnte man auch meinen, ja, Jesus, das war auch schon toll. Ne, da lesen wir, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich frage euch, bei wem war die Taufe denn so? Wo hat sich der Himmel geöffnet? Der Geist Gottes kam herab in Gestalt einer Taube und die Stimme des Vaters kam. Das ist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Wer hat das erlebt? Bei wem war das so? Ja, der Jeremia hatte eine wunderbare Berufungsgeschichte. Und wie ist es mit dir? Ich habe ganz viele Menschen erlebt, die gesagt haben, ja, Jesus, das ist wirklich eine tolle Geschichte hier, deine Taufe. Aber ich habe das nicht erlebt. Bei mir war das nicht so. Ihr Lieben, diese Geschichten, und es gibt viele dieser Geschichten, die stehen einzig und alleine in der Bibel, nicht einzig. Jetzt werden die Theologen sagen, Alex, sie stehen in dieser Bibel drin, in unserem wunderbaren Buch, das wir lesen sollen, damit wir verstehen, was hinter den Kulissen passiert. Es sind Beispielgeschichten, damit du weißt, wie Berufung geschieht. Wir dürfen uns dort hineinnehmen, denn genau so passiert Berufung. Genau so passiert Sendung. Genau das passiert bei der Taufe mit jedem, der sich Gott ganz weit und hingibt. Der sagt, ich möchte mein Leben, Herr, in deine Hand geben. Ich möchte mit dir leben. Ich schließe einen Bund mit dir. Dann darfst du wissen, dass sich der Himmel öffnet und der Heilige Geist auf dich kommt. Jeder, der in dieses Wasser steigt und getauft wird, wenn er wirklich von Herzen bei Jesus ist, Der bekommt den Heiligen Geist, weil ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Aber Gott möchte eine Gemeinde, die brennt, die aktiv ist, voll Geist. Du darfst wissen, dass es genau so abläuft. Denn Jesus sagt, lass es so geschehen, damit meine Jünger verstehen, was passiert, wenn die Taufe erfolgt. Und wenn du noch nicht diesen Bund geschlossen hast mit Jesus, wenn du noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, dann möchte ich dich einladen. Schließe diesen Bund. Fang an, die Bibel zu studieren, wie noch nie zuvor. Sprich mit einem Pastor, und ihr habt ja ein Vorrecht hier in Bogenhofen. Sprich mit einer vertrauten Person, fang an, die Bibel zu lesen, nimm Taufunterricht. Ich habe diese Entscheidung nie bereut, und ich möchte euch einladen und ermutigen, schließ den Bund mit Jesus. Wenn du es noch nicht getan hast, oder wenn du vielleicht auf Abwägen gerade bist, es schon lange her ist, dann schließ ihn erneut. Warte nicht zu lange. Jesus hat es gezeigt, und du wirst oder du kannst aus diesem Text herauslesen, dass die Stimme des Vaters ruft und sagt, du bist jetzt Teil der göttlichen himmlischen Familie. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich werde dich herstellen. Ich werde dein Potenzial entfalten. Du wirst aufblühen. Du wirst das tun können, was ich mit dir vorhabe. Gib dich ganz Gott hin. Ihr Lieben, wenn wir über adventistische Identität nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, dass das ja schon eine lange Zeit ist und wir uns vielleicht die Frage stellen, ja, geht's noch weiter, kommen da noch wie viele Jahre, Jahrzehnte? Dann sollen wir auch über adventistische Missionsidentität nachdenken. Und das geht nur, wenn das Wort Gottes lebendig wird in unserem Leben. Es war der 18. April 1943. Mittlerweile konnte Rochefort die Funksprüche der Japaner 1:1 dechiffrieren. Wann immer ein Funkspruch kam, schrieben die Frauen mit und sie legten den Verantwortlichen den Funkspruch hin. Admiral Yamamoto beschloss an diesem Tag, eine Reise zu machen, um Truppenverbände zu motivieren, die in arger Bedrängnis waren. Die Moral der Truppe zu stärken. Er glaubte immer noch nicht, dass sein Code nicht mehr sicher ist. Seine Offiziere warnten ihn. Sie sagten, fliege nicht, die Amerikaner wissen sicher schon Bescheid. Der große Stratege hatte sich getäuscht. Am 18. April, er war auf dem Weg zu einer Insel, machten sich auch amerikanische Kampfflugzeuge auf den Weg und sie schossen ihn ab, weil sie genau wussten, wann und wo er an welchem Punkt ist. Das war das Ende von Admiral Yamamoto und dann eben auch das Ende Japans. Es dauerte noch lange, blutige Kämpfe gab es noch, aber das war die Geschichte. Ihr Lieben, lasst es nicht zu, dass der Feind Oberhand gewinnt. Auch wir sind in einem Kampf, aber wir haben den Sieger auf unserer Seite. Ihr Lieben, wir brauchen nur uns an diese Verheißungen, an diese Versprechen halten. Gebt euer Leben hinein. Gott hat versprochen, dass er uns mit ewiger Liebe liebt. Er möchte uns wiederherstellen, wenn es notwendig ist. Er möchte uns alles geben, was es braucht. Er möchte dich einsetzen im Werk der Seelenrettung. Da, wo du gerade stehst, bei deinen Nachbarn, in der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Gott hat so viele Möglichkeiten, wenn du sagst, ja, ich bin dabei. Und du kannst wie Jeremia sagen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Du kannst mit Gott verhandeln, aber gib dich hin, geh voran. Lass es geschehen und du wirst Wunder um Wunder erleben. Du wirst erleben, dass Großes passiert. Ich erzähle euch noch eine kurze Geschichte aus der BE, kürzlich erlebt. Da waren zwei Buchevangelistinnen unterwegs in Wien und eine von ihnen hat immer wieder Träume. Gott zeigt ihr Häuser, Straßenzüge. Und wenn sie dann in die Straße kommt, sagt sie, das habe ich gesehen. Aber wir müssen nach da gehen, es war weiter weg. Das passiert heute, ihr Lieben, wenn Gott uns gebrauchen möchte. Wenn du sagst, ja, ich möchte etwas erleben mit dir, Gott, dann kannst du das. Und so sind sie unterwegs. Und diese Buchevangelistin sagt, ich hatte einen Traum. Ich habe eine Frau gesehen und die war Krankenschwester und die kannte Jesus schon. Und da waren sie unterwegs Und plötzlich kommen sie zu einer Frau aus den Philippinen. Und im Gespräch stellt sich raus, sie ist Krankenschwester. Und die Buchevangelistin sagt laut, das ist die Frau aus meinem Traum. Und die Frau sagt, wie bitte? Ja, sagt die andere, das passiert immer wieder bei uns, dass wir Träume haben und die Leute sehen. Und sie sagt, da müsst ihr mir jetzt mehr erzählen. Du hast mich gesehen im Traum? Ja, ja, ich habe dich gesehen und du hast das und das. Und die war ganz, und du kennst Jesus? Ja, 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 ich kenne Jesus. Und sie hatten ein so schönes Glaubensgespräch. Ja, es ist so gewaltig, was passiert. Die Menschen sind so offen. Die Menschen warten, die Leute merken doch auch, was passiert in der Welt. Dass es drunter und drüber geht. Gott hat eine Gemeinde, ein Volk, den dritten Elia, wenn ihr es so wollt, der die Botschaft Gottes, die Hoffnungsbotschaft den Menschen bringen soll. Wir haben die schönste Botschaft der Welt. Ihr Lieben, werft euch hinein, setzt euch ein dafür, dass Menschen die Bibel kennenlernen. Lest mit Menschen die Bibel, macht Bibelkreise, fangt an, Gott zu vertrauen und zu sagen, du übernimmst die Verantwortung, ich gehe einfach. Und ich wünsche euch viele, viele schöne Erfahrungen. Gott möge uns segnen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.